Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. So, heute Abend habe ich mir gedacht, etwas über das Thema von Selbst und Nicht-Selbst zu sprechen oder die anderen Begriffe, die wir auch benutzen, Ego, Selbst oder was gibt es noch? Also alles, womit wir uns beschreiben als Person gemeinhin und natürlich dann im Gegensatz dazu die Belehrung, die der Buddha gegeben hat über Anatta, eine seiner tiefgründigsten Belehrungen und entscheidendsten Belehrungen, würde ich mal sagen. Aber zu Beginn, mir fällt da noch ein kleiner Kommentar ein von Ajahn Chah, der als ein junger Mönch war, sich mit diesem Thema sehr beschäftigt hat. Ne? Und sehr oft in Thailand, dann kriegen die Mönche das schon früh eingebimst sozusagen, alle Dinge sind nicht selbst. Ne? Körper ist nicht selbst, Gefühle sind nicht selbst, Wahrnehmung ist nicht selbst, Erinnerung ist nicht selbst, mentale Vorgänge sind nicht selbst, Bewusstsein ist nicht selbst und so weiter. Man kann das irgendwie dann so nachplappern, ne? Wenn man will. Aber es können Papageien auch und die werden nicht weise, indem sie einfach Anatta, Anatta sagen. Aber er hat es ein bisschen mehr erforscht, hat dann also auch so Körperkontemplation gemacht und eben vor dem Hintergrund eben vielleicht auch der Zielrichtung, zunächst einmal sich vom Körper, von der Identifikation mit dem Körper zu lösen und hat so das Gefühl gehabt, dass er das ganz gut drauf hat, nach einiger Zeit. Aber dann fiel ihm eines Tages ein Zahn aus. Er sagte, plötzlich hat sie ihn gekriegt, plötzlich wurde er ganz melancholisch und niedergeschlagen und dachte, oh mein Gott, ich werde alt, ne? Jetzt geht's los. Ne? Altersprozess beginnen. Also es war kein Weisheitszahn, ne? Obwohl er späterweise war, ist ihm einfach ein ganz normaler Zahn aus, vielleicht ein Backenzahn oder so, den er wirklich brauchte, ausgefallen. Und dann waren da eben so ein paar Momente der Ernüchterung und wahrscheinlich auch natürlich dann, die einen sich auch so gut, so richtig tief hast du es ja noch nicht verstanden, ne? Mit Anatta, nicht selbst und so weiter. Aber später natürlich, ich erinnere mich, dass später, als dann noch weitere Zähne ausfielen, dass er dann irgendwann dem Zahnarzt gesagt hat, ach, nimm sie alle raus und so. Das hat keinen Zweck, mal diese paar Stunden da drin. Und dann hat er sich eben ein Gebiss verschreiben lassen, mit dem er auch manchmal so zu scherzen beliebt und dann Gebissräume und dann so sein Gebiss sprechen. Da war er aber schon an einem anderen Level des Verständnisses angekommen, als er so auf diese Art und Weise darüber scherzen konnte. Aber hier ist noch eine andere, eine kleine Passage zu diesem Thema, die ich gerne euch nahebringen möchte, heute zu Beginn. Und zwar heißt es treffend, nicht wir, nicht unseres, also uns alle meint. Und es beginnt mit so einem kleinen Vorspann über diese sogenannten buddhistischen Observance Days, heißen auf Englisch so die Tage, an denen man gemeinhin in Waldklöster in Thailand ins Kloster geht. Viele Leute, die sehr ernsthaft dabei sind, verbringen den ganzen Tag dort und praktizieren. Das ist so wie bei uns früher der Sonntag, als alle noch in die Kirche gingen. So ist das eben in Thailand mit dem Montag, Vollmond, Neumond, aber auch die Halbmondtage. Und ich spreche darüber eben, traditionsgemäß werden die Halbmond-, Vollmond- und Neumondtage von Buddhisten als Klostertage oder Feiertage angesehen, in denen die Laiengemeinschaft den ganzen Tag im Kloster verbringt, um zu praktizieren und Belehrungen zu empfangen. Dies ist ein uralter buddhistischer Brauch. Unsere Vorfahren teilten den Monat so auf, dass 26 Tage für das Laienleben oder Arbeitsleben und 4 Tage für die klösterliche Praxis vorgesehen waren. Das Laienleben kommt also wesentlich mehr Tage zugewiesen. Die Chance zu bekommen, um uns im Dharma zu üben, ist wichtig für uns. Der Buddha sagte, die Tage und Nächte ziehen unaufhaltsam dahin. Wie verbringen wir unsere Zeit? Oder wie gut verbringen wir unsere Zeit? Er hatte Sorge, dass wir vergesslich und achtlos würden. Also erinnerte er uns daran, dass die Tage unablässig vergehen. Und es sind nicht nur die Tage, die vergehen. Unser gesamtes Leben vergeht. Wir werden kontinuierlich älter und eines Tages wird es vorbei sein. Also warf der Buddha diese Frage auf. Tage und Nächte vergehen erbarmungslos. Wie gut verbringen wir unsere Zeit? Der Buddha ermahnt uns immer wieder, die Gegenwart zu kontemplieren. Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Was hat uns hierher gebracht und was wird uns weiterführen? Wissen wir, wie viele Monate oder Jahre uns noch bleiben? Wenn wir diesen Ort verlassen, wo werden wir hingehen? Wenn wir uns das Vergehen der Tage und Nächte ins Bewusstsein rufen, werden wir diese Fragen ständig kontemplieren. Und wenn wir kontinuierlich darüber nachdenken, werden wir schließlich erkennen, dass das menschliche Leben nicht sehr lang ist. Wir werden von Kindern zu Erwachsenen und dann sind wir plötzlich alt. Die Transformation vollzieht sich jeden Tag. Indem wir dies betrachten, widmen wir unserem Leben, unseren Handlungen ernsthaft Aufmerksamkeit. Daher eben haben unsere Vorfahren den Brauch geschaffen, dass man sich diese 4 Tage im Monat als klösterliche Tage reserviert. 26 Tage sind Laientage, um weltliche Arbeit zu verrichten und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nachdem man sich um seine geschäftlichen Verpflichtungen gekümmert hat, kann man die übrigen 4 Tage nutzen, um in ein Kloster oder Dharma-Zentrum zu gehen und eine Pause einzulegen. Du kannst dir die Belehrung anhören und andere Perspektiven kennenlernen. Wenn du zu Hause bist, ist alles, was du hörst und denkst, das sind wir, jenes gehört uns. Alles dreht sich um wir und uns. Man hört nie jemanden sagen, nichts gehört uns. Doch wenn du in ein Kloster gehst und dir einen Dharma-Vortrag anhörst, wird der Ajahn möglicherweise sagen, das sind wir nicht, jene Dinge gehören uns nicht. Du fragst dich vielleicht, hey, worum geht's da eigentlich? Warum sagen sie so etwas? All diese Dinge gehören mit Sicherheit mir. Ich habe alle Jahre so hart gearbeitet, um sie zu bekommen. Lügt der Lehrer etwa? Warum sagt er das nicht, das sind wir nicht, das gehört uns nicht? Du weißt anfangs nicht, was du davon halten sollst. Du weißt nicht, was du glauben sollst. Denn du hast es immer die Vorstellung im Kopf, dass ich das bin und mir diese Dinge gehören. Aber immer wenn du ins Kloster kommst, hörst du dasselbe. Das sind wir nicht. Jenes gehört uns nicht. Der Konflikt geht weiter. Die Welt und der Dharma stehen im Konflikt zueinander. Die Welt will ihre Sichtweise, wir sind das, diese Dinge gehören uns, nicht aufgeben. Aber die Ajahns sagen dir immer wieder, das sind wir nicht, diese Dinge gehören uns nicht. Nachdem man diese Erinnerungsstützen regelmäßig bekommen und sich seine eigenen Erfahrungen angeschaut hat, erkennt man nach einiger Zeit, wie die Dinge in Wirklichkeit sind. Dann ändert sich das eigene Denken. Dann erkennt man, dass das, was die Ajahn euch erzählen, wahr ist. Aber wenn man ab und zu ins Kloster kommt und eine Belehrung hört, ist diese alsbald vergessen. Und wenn man wieder zu Hause ist, da hört und denkt man dann wieder an andere Dinge. Und so gehen der Kampf und die Dissonanz weiter. Es wird lange Zeit hin und her gehen, bis man die Wahrheit sieht und dann eine Entscheidung fällt. Die Verwirrung darüber, was nun wahr oder falsch ist, müssen wir wohl durchleben. Wenn man es jedoch gründlich reflektiert und darüber meditiert, dann kann das einem die Augen öffnen. Sich den Dharma auf diese Weise anzuhören, ist äußerst wichtig. Im Laufe der Zeit wird er verinnerlicht werden und du wirst anfangen, ernsthaft und beharrlich zu forschen. Indem du etwas über die Unzulänglichkeit der Welt lernst und dir deines Älterwerdens bewusst wirst, fängst du an, dir die Sache zu Herzen zu nehmen. Die meisten Menschen sträuben sich zunächst, solchen Dingen Gehör zu schenken, doch nach einiger Zeit haben sie vielleicht ein Einsehen. Dann realisieren sie, dass die Lehren wahr sind. Was man als unseres bezeichnet, in Anführungszeichen, ist nur eine Konvention. Was man als ich, in Anführungszeichen, bezeichnet, ist auch nur eine Konvention. Denk an die Dinge, die du zu Hause hast. Geht da jemals etwas verloren oder kaputt? Verändern sie sich? Das ist nur ein Beispiel, um dir die Augen zu öffnen. Wenn sie dir gehören, warum tun sie dann nicht, was du ihnen sagst. Abgesehen von den äußeren Besitztümern, wie sieht es mit deinem eigenen Körper aus? Warum bist du krank? Wenn du deinen Körper wirklich besäßest, warum solltest du ihn dann krank werden lassen? Der Körper ist nur Erde, Wasser, Feuer und Luft. Aber nachdem wir in diesen Körper hineingeboren wurden, glauben wir, dass er uns gehört. Folglich ringen wir ständig mit ihm, wie mit allem, was unbeständig ist. Aber nie im Leben können wir diesen Kampf gewinnen. Wir leiden immer wieder Niederlagen und am Ende trennen wir uns davon. Wir können den Zeitpunkt unseres Todes nicht verhandeln. Wir können nicht sagen, lass meine Kinder erstmal erwachsen werden, lass sie zunächst gutes Geld verdienen. Das ist nicht möglich. Wenn der Moment kommt, dann war's das. Aber was wird aus meiner Familie werden? Wer wird meine Partnerin und die Kinder unterstützen? Wer wird sich um meine Eltern kümmern? Es hat keinen Sinn. Dem Tod sind solche Fragen völlig egal. Wenn wir uns dies bewusst machen, dann werden wir uns dem Dharma annähern und uns richtig auf ihn einlassen. Es ist so, als würdest du eine Giftschlange, zum Beispiel eine Kobra, sehen, und die sich über den Weg schlängelt. Sie besitzt eine Menge Gift. Und wenn wir nicht wissen, worum es sich handelt und wir sie nicht sehen, dann sind wir nicht vorsichtig genug und könnten auf sie treten und gebissen werden. Wir wissen aber, was eine Kobra ist. Wir wissen, dass sie giftig ist. Wenn wir eine kommen sehen, dann erkennen wir sie und kommen ihr nicht zu nahe. Wir halten uns in sicherer Entfernung und bleiben so unverletzt. Obwohl die Schlange sehr giftig ist, hat das keine Auswirkungen auf uns. Wir lassen sie in Ruhe und schützen uns. Das Gift ist immer noch da, aber es ist so, als wäre es nicht mehr vorhanden und daher müssen wir nicht leiden. Auf die gleiche Weise erkennen wir, was schädlich ist und halten uns davon fern. Körper und Geist sind selbst eine Art Giftschlange. Hast du das je bemerkt? Wenn dein Körper gesund und stark ist, dann bist du nicht zu bändigen. Oh ja, die Sterne stehen heute günstig für mich. Aber manchmal wirst du von Krankheit und Schmerz gepeinigt und beginnst zu jammern. Oh Mann, was für ein Karma muss ich erleiden. Dies ist eine giftige Schlange. Für den Geist gilt genau dasselbe. Wenn die Dinge gut laufen, freust du dich und hast das Gefühl, dass das Leben gar nicht so schlecht sei. Dann verärgert dich etwas und es raubt dir vielleicht sogar den Schlaf. Du liegst im Bett und weinst bitterlich. So giftig kann es werden. Die Schlange beißt uns, aber wir sind uns dessen überhaupt nicht gewahr. Der Buddha wollte, dass wir den Dharma studieren, um unseren eigenen Körper und Geist wirklich kennenzulernen. Im Kloster rezitieren wir allmorgendlich: Die körperliche Form ist unbeständig, die Empfindung ist unbeständig, Wahrnehmung ist unbeständig, das Denken ist unbeständig, das Bewusstsein ist unbeständig. Wie wir das hier auch gemacht haben, ne? Rupa Anicham, Vedana Anicham, Sanya Anicham, Sankara Anicca, Vinyana Anicca. Und dann folgt, die körperliche Form ist kein Selbst und gehört einem nicht. Und so weiter für die anderen Aggregate, die kann das. Im Körper und Geist gibt es nichts anderes als Vergänglichkeit. Daran ist nichts, was wir sind oder was uns gehört. Existierend und dann verschwunden, erscheint und wieder vergehen. So ist das nun mal zu jeder Zeit, überall. Manche hören die Worte, nichts gehört mir, und glauben dann, dass sie all ihre Besitztümer wegwerfen sollten. Weil diese Menschen nur ein oberflächliches Verständnis besitzen, streiten sie über die Bedeutung dieser Worte und wie man sie anwenden sollte. Sie sollten jedoch sorgfältig kontempliert werden. Dies ist nicht mein Selbst, bedeutet nicht, dass man seinem Leben ein Ende bereiten oder all seinen Besitz wegwerfen sollte. Es bedeutet, dass man das Anhaften aufgeben sollte. Es gibt also die Ebene der konventionellen Realität und die Ebene der endgültigen Realität, Vermutung und Befreiung. Auf der konventionellen Ebene gibt es Herrn A, Frau B, Herrn M, Frau N und so weiter. Wir nutzen solche Formalitäten aus Gründen der Zweckdienlichkeit, um in der Welt kommunizieren und funktionieren zu können. Der Buddha lehrte nicht, dass wir diese Dinge nicht nutzen sollten, sondern dass wir ihnen nicht als etwas letztendlich Reales anhaften sollten. Wir sollten erkennen, dass sie leer sind. Wenn wir nur oberflächlich hinschauen, dann erscheinen uns die Dinge völlig real. Aber wenn wir sie gründlich bis ins Innerste hinein untersuchen, dann sind sie nur das. Nur Körper, nur Geist, nur Glück, nur Leid. Das ist schon alles. Wenn wir diese Dinge nicht verstehen, werden sie letztlich giftig wie eine Kobra. Diese Kobra kann uns töten, wenn wir aufgrund unserer Unwissenheit entweder auf sie treten oder sie hochnehmen. Wenn sich unser Geist seiner Begierden und Befleckungen nicht bewusst ist, dann leiden wir. Das kann uns eine Menge Verwirrung und Konflikte bescheren. Wenn der Körper seinen natürlichen Veränderungsprozess durchläuft, dann weinen und jammern wir. Das sind die Giftschlangen von Körper und Geist. Die schrecklichen Leiden, welche die Menschen erleben, sind nur die Produkte ihres eigenen Geistes. Manche Menschen sind sehr ängstlich. Das kommt daher, dass sie ihrem Geist völlig freien Lauf lassen und exzessiv über Dinge nachdenken. Wenn sie sich allein an einem finsteren Ort befinden, dann sind sie entsetzt und denken sofort an Gespenster und springen auf und davon. Das ist natürlich kulturell relativ. In Thailand springen die Leute gerne auf und rennen vor Gespenstern davon. Das können wir jetzt übertragen in unsere Kultur. Wir rennen vor anderen Dingen davon. Es ist nur das Denken, das sie davon rennen lässt. Der unwissende Geist lässt sich seine Gedanken auf diese Art und Weise wuchern. Zwar sind wir das nicht, er gehört uns auch nicht und ist in keiner Weise verlässlich, aber er kann geschult werden. Wenn man unerschrocken ist, wird man anders denken, mutiger sein und Angstgefühle vertreiben. Also nochmal, wir haben 26 Tage für das weltliche Leben und 4 Tage, um ins Kloster zu kommen und dort zu üben. Wenn wir nicht in ein Kloster oder Zentrum gehen können, dann sollten wir wenigstens verstehen, was deren Zweck ist und unsere Praxis zu Hause weiterführen. Es ist gut, das Prinzip der Klostertage nicht zu vergessen. Klostertagen, Anführungszeichen. Du hast viele Tage zur Verfügung, um dich um deine persönlichen Angelegenheiten zu kümmern. Unterbrich also gelegentlich die Arbeiten, die dem Broterwerb dienen, und widme stattdessen deine Zeit der Schulung des Herzens. Nachdem du Belehrung, Empfangen und Sprechen praktiziert hast, kannst du zu deinem Alltagsleben zurückkehren. Sollte dein Herz verwirrt und beunruhigt sein, kehrst du zur Übung zurück. Und dann geht es wieder zurück an die Arbeit. Auf diese Weise lernst du, deinen Weg in der Welt zu gehen, und zwar auf die korrekte Art, sodass du deinen Lebensunterhalt ohne allzu viel Stress verdienen kannst. Schließlich wirst du die Vergänglichkeit verstehen. Du siehst, dass das Haften an vergänglichen und unsicheren Phänomenen am Ende immer zu unbefriedigenden Resultaten führt. Das ist also die traditionelle Aufteilung, die uns vom weisen Menschen übermittelt wurde, 4 Tage pro Monat für spirituelles Training zu reservieren. Diese 4 Tage sind eine Zeit der Kontemplation, eine Zeit, um Vorträge zu hören, darüber nachzudenken und zu meditieren. Verwendete man alle 30 Tage für das weltliche Leben, würde das wahrscheinlich zu mehr Schwierigkeiten führen. 26 sind genug. Man merkt, dass bestimmte Dinge natürlich leicht kulturell übertragen werden müssen. Ne? 26 Tage und 4 Tage, wie würde das bei uns aussehen heutzutage, ne? Hier in Mitteleuropa? Hätten wir überhaupt 4 Tage? 4 ganze Tage oder läuft das Ganze dann auf etwas sehr viel Geringeres hinaus? Aber hier natürlich in unseren Breiten haben sich so Dinge eingebürgert, wie das, was wir hier machen, Retreats. Viele Menschen nehmen sich dann eben einen längeren Break als, sagen wir mal, diese traditionellen Klostertage, die natürlich auch in einer buddhistischen Kultur mit dem Gesamtleben gut zusammenpassen. Jeder weiß das und jeder oder viele nehmen darauf Rücksicht, obwohl eben durch den Druck des Materialismus und der Konsumwelt, auch in Thailand, da schon immer mehr Abstriche gemacht werden. Ne? Dass nicht mehr ganz so ist, wie es vielleicht noch vor 40, 50 Jahren war, als Ajahn Chah auf diese Art und Weise gesprochen hat. Aber eben das Grundthema dieser kleinen Passage, da geht es also um den Begriff Selbst und Nicht-Selbst, Atta und Anatta. Der Begriff Anatta kommt eben daher, dass der Buddha zu seiner Lebzeit eben durchaus auch untersucht hat, die philosophischen Auffassungen in seiner Zeit in Indien, dass man eben von Atta oder Atma ausging, von einem Atma ausging, und also eine Seele, die sich also in verschiedenen Leben dann weiter inkarniert, daher der Begriff Reinkarnation. Und der Buddha hat durch sein eigenes Ergründen eben festgestellt, dass es diese, ne, diese Seele in diesem festen Sinne nicht gibt, dass man sie nicht finden kann, auch wenn man noch so intensiv sucht. Und hat dann eben festgestellt, alle bedingten Phänomene sind Anatta, sind nicht selbst. Sie haben kein eigenständiges, autonomes Selbst. Das ist damit gemeint. Und natürlich im konventionellen Sinne, wenn wir uns die Konvention anschauen im täglichen Leben, wäre das verrückt, wenn wir so tun würden, als hätten wir kein Selbst oder kein Ich. Leute würden uns für verrückt erklären. Und natürlich Menschen, die psychische Schwierigkeiten haben und eben kein gut entwickeltes Ich-Bewusstsein, könnte man sagen, oder Ich-Stärke entwickelt, die vielleicht sogar psychotisch sind, ne? Da ist dieser Bezug gar nicht vorhanden, es ist alles sehr diffus und alle möglichen Eindrücke, auch die von außen kommen, alles wird höchstpersönlich genommen und führt in große Verwirrung hinein. Das ist also ein extremes Bild davon, wenn man alles persönlich nimmt, was auf einen eindringt, alle noch so eigentlich unerfindlichen und normalerweise kaum zu beachtenden Eindrücke. Ein Psychotiker nimmt alles persönlich, ne? Alles wird verarbeitet, aber hat keinen festen Standort, von dem das aus verarbeitet werden kann, gesehen kann. Und sagen wir mal jetzt der normale Mensch, der normale Neurotiker, der hat einen relativen festen Stand, hat ein einigermaßen festes Selbstbild, ein Ich, entwickelt in diesem Leben, aber trotzdem irgendwann beginnt auch da ein bisschen der Leidensdruck, ne, und die Schwierigkeiten. Und meistens wird man darauf aufmerksam gemacht, wenn vielleicht wir eben in Extremsituationen hineinrutschen. Gestern sprachen wir eben über Trauer und Verlust, Verlusterfahrungen machen. Das kann zum Beispiel dann eine größere Krise auslösen und dann natürlich auch, muss nicht, aber es kann dazu führen, dass wir uns dann weitergehende Fragen stellen, ne, und uns die Frage stellen, warum, wie kommt das, dass ich so immens leide unter dieser Angelegenheit. Ne? Und ich denke, dann sind wir eigentlich so auf der rechten Spur, um gerade eben so den Vorgaben zu folgen, die der Buddha uns hinterlassen hat, eben diese Frage, nicht sich die Frage zu stellen, gibt es ein Ich oder Selbst oder gibt es keins? Das wäre eine sehr oberflächliche Frage und ist eigentlich auch völlig irrelevant. Weil, wie gesagt, konventionell, ne, können wir es nicht abstreiten. Aber im letztendlichen Sinne, vor allen Dingen im autonomen, eigenständigen Sinne, lässt sich dieses Ich oder Selbst nicht auffinden. Und es gibt ja dann auch diese berühmte Geschichte im Leben des Buddha, wo er mal von so einem Asketen besucht wird und der will ihn eben total auch festnageln. Er soll jetzt endlich mal klar sagen, gibt es ein Selbst oder gibt es keins? Nicht immer um den heißen Brei rumreden, so nach dem Motto. Und hat dann den Buddha aufgesucht und ihm die Frage gestellt, du lehrst also, es gibt kein Selbst. Stimmt das? Und dann hat der Buddha nicht geantwortet. Und dann hat die Frage andersrum gedreht, okay, dann lehrst du also, dass es ein Selbst gibt. Ja? Und wieder keine Antwort aus dem Munde des Erhabenen. Und der Mann ist dann einfach aufgestanden, Kopfschütteln und gesagt, ja, der weiß scheinbar nicht Bescheid, ne? Kann auch nicht mehr auf eine gerade Frage eine gerade Antwort geben. Und daneben kommt dieses berühmte kleine Zwiegespräch mit Ananda, seinem Aufwärter, seinem Unterstützer, der hinter ihm stand, vielleicht ihm mit einem Palmwedel Luft zugefächelt hat und das überhört hat und war auch ein bisschen perplex, wie ist das zu verstehen, und hat also deinen Buddha angesprochen und gesagt, ja, wie ist das zu verstehen? Du hast auf die Frage, gibt es ein Selbst, keine Antwort gegeben, aber auf die gegenteilige Frage ebenfalls keine Antwort gegeben. Wie ist das zu verstehen? Das macht mich doch etwas perplex. Und der Buddha hat dann einander gesagt, wenn ich also ihm zugestimmt hätte, dass es ein Selbst gäbe, dann hätte ich mich mit all denjenigen Lehrern und Asketen und so weiter in eine Schule gepackt, die also einen Seelen- oder Ewigkeitsglauben lehren. Und wenn ich es abgelehnt hätte, dass es also kein Selbst gäbe, dann hätte ich mich sozusagen mit den Nihilisten oder mit den Materialisten in eine Schule gepackt. Ne? Und wie hätte dieser Mann, Vajragotha hieß dieser Mann, wie hätte er verstehen können, dass alle bedingten Phänomene nicht selbst sind, ne? Wenn ich also die Bestätigung gegeben hätte, dass ein Selbst existieren würde. Ne? Auf der anderen Seite, der arme Mann ist hier hingekommen in der vollsten Überzeugung, dass er ein Selbst hätte. Wenn ich ihm also gesagt hätte, es gibt keins, der Kerl wäre doch völlig durcheinander geraten. Ne? Er hätte sich am Kopf gekratzt und gefragt, wie soll ich das verstehen? Ne? Und das ist in dem Sinne also interessant, dieser Dialog, weil wahrscheinlich hat der Buddha natürlich auch durch seine intuitive Gabe gemerkt, woher Vajragotha, also der Fragesteller, gekommen war. Aber eben nicht auf eine so philosophische Sache, philosophische Aussage sich festlegen lassen, sondern lieber schweigend geblieben. Sie war gar nichts gesagt, als diesen Mann irgendwie zu verwirren, in die Irre zu führen, ihn durcheinander zu bringen. Also vielleicht sich gedacht, es ist nicht die Zeit, dass der Mann, der kann es wahrscheinlich nicht verstehen, was immer ich sage jetzt, der wird das missverstehen. Er will etwas glauben. Er will glauben, es gibt kein Selbst, oder er will glauben, es gibt ein Selbst. Darum kommt er. Ne? Und es ist ja oft auch, ich kriege auch oft die Frage gestellt hier im Kloster, wenn Gruppen kommen, vor allen Dingen sehr oft von Studenten, von Schülern, Schülerinnen und so weiter, woran glauben die Buddhisten? Was glauben die Buddhisten? Und dann, ja, da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, ne? Weil der Buddhismus oder der Dharma vielmehr keine Glaubenslehre ist. Und auf der anderen Seite man trotzdem aber etwas glaubt. Ne? Oder? Glaubt ihr etwas? Also ich glaube etwas. Und was mir, also die Formulierung, die am besten gefällt, wenn ich dann auf solche Fragen antworte, ist die, ob ich etwas glaube, ob ich überhaupt etwas glaube, wenn der Buddhismus schon keine Glaubensreligion ist, sage ich, ich glaube an die Transformationsfähigkeit des menschlichen Herzens. Daran glaube ich. Und es ist natürlich nicht nur ein reiner Glaube, es ist auch eine gewisse Überzeugung dabei. Ne? Ein Vertrauen, das gewonnen worden ist durch die Praxis, durch die kontinuierliche Kontemplation im Laufe eines langen Lebens, was dem Dharma gewidmet ist. Und natürlich auch eine gewisse Zuversicht, wenn ich also dranbleibe, dann kommt das schon, ne? Dann wird es schon kommen. Ich darf nur nicht ungeduldig werden. Ne, dann kommt das nicht so gut. Und dieses, wenn ich so über dieses Wort, hat übrigens eine Pali-Entsprechung, das ist das Wort Satta in der Pali-Sprache. Und das kann man in auch diese verschiedenen Weisen übersetzen. Das kann Glauben heißen, was in unserer Kultur dann sehr schnell natürlich missverstanden wird. Es kann Vertrauen heißen, es kann aber auch Zuversicht heißen. Alle drei bedeuten. Und das ist oft in der Pali-Sprache so, dass wir mehrere Bedeutungen haben für einen Begriff. Es ist manchmal auch in unterschiedlichen Kontexten sogar. Und dass man sich immer klar machen muss, was meint man jetzt eigentlich? Ne? Das müssten wir eigentlich auch tun in unserer Umgangssprache hier, in unseren Breiten, müssten wir uns auch fragen, ne? was meinen wir eigentlich damit? Was meinen wir zum Beispiel, wenn wir das Wort Religion benutzen? Ne? Da gibt es so viele verschiedene Auffassungen. Und manche Leute meinen, dass also der Buddhismus gar keine Religion sei. Diese Auffassung gibt es auch zu hören. Manche Leute meinen unbedingt, dass es eine Religion sein müsse. Und manche Leute streiten sich darüber, ob es jetzt eine ist oder nicht. Das gibt es auch. Was natürlich müßig ist. Aber wir sehen, wir können sehr schnell durch eben ungeschickte Verwendung von Begriffen und Worten und so weiter so ein bisschen den Kontakt verlieren mit dem Eigentlich, worum es eigentlich geht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel untersuchen wollen, was die Lehre von Anatta für uns bedeutet, dann bleibt uns nicht anderes übrig, als von der rein kognitiven, intellektuellen Ebene wegzugehen und uns eben dem Ergründen zu widmen, also ein bisschen näher zu schauen. Und das versuchen wir hier auch in unseren meditativen Übungen, oder wie Ajahn Chah sagt, eben in dem Training, zu bewerkstelligen, dass wir verstehen, dass wir eher verstehen, anstatt uns zu fragen, gibt es ein Ich oder gibt es keins, gibt es ein Selbst oder gibt es keins, vielleicht eher die Frage zu stellen, die viel geschickter ist, wodurch bedingt ist die Ich-Vorstellung? Was sind die Bedingungen, die Bedingtheiten, die dazu führen, dass ich diese Vorstellung habe? Oder anders ausgedrückt auch, was ist dieses, und das ist jetzt auch noch eine Übersetzung eines Pali-Begriffs, was ist dieses Ich-Machen und Mein-Machen? Ich habe die genauen Pali-Entsprechungen jetzt nicht parat, das ist aber auch nicht wichtig. Aber man spricht davon, vom Ich-Machen und Mein-Machen. Also es deutet sehr viel darauf hin, dass diese Vorstellung und Idee, die wir haben von uns selbst, ein Prozess geschehen ist. Dass sich aber irgendwann in unserem Leben, nun recht früh schon, eben verfestigt hat. Und dann wir die Auffassung haben, das bin ich. Und wenn man dann sagt, wer bist du? Und dann würde vielleicht, wo bist du? wo ist dieses Ich zu finden? Dann fängt man vielleicht an, hierhin zu zeigen oder auf das Ganze und so weiter. Aber so richtig natürlich überzeugend ist das nicht. Ne? Vielleicht ist das Ganze noch am überzeugendsten. Ja, alles, ne? Körper, Geist, Gefühl, Wahrnehmung, Erinnerung und so weiter. Aber es ist nicht überzeugend. Ne? Es lässt sich auch nicht letztendlich empirisch nachweisen, dass es so ist. Und deswegen haben wir dann zum Beispiel die Sachen, die wir auch jeden Morgen hier rezitiert haben. Ne? Rupa Anatta, Vedana Anatta, Sanya Anatta, Sankara Anatta, Vijnana Anatta. Also Körper, Gefühl, Wahrnehmung, mentale Vorgänge und das Sinnesbewusstsein sind nicht selbst. Also können keinem eigenständigen Ich oder selbst zugeordnet werden. Und das natürlich zunächst einmal hört man das und braucht es eben, Gott sei Dank, in diesem Zusammenhang nicht zu glauben, sondern sagen wir es einfach als Arbeitshypothese zu hören, zu überlegen. Stimmt das? Das können wir ja überprüfen. Wir können ja dann gucken, wenn wir eine gegenteilige Auffassung haben, nein, das glaube ich nicht. Ich werde jetzt beweisen, dass es alles meins ist und mir gehört. Und am Ende des Retreats werde ich den Beweis Ajahn Khyenkma Sirih vorlegen. Dann wird er erstaunt sein. Ja, das kann man machen, aber also so schnell bin ich nicht erstaunt. Schon die kuriosesten Dinge gehört. Aber es geht eben, wie gesagt, nicht um irgendwelche neuen philosophischen Spitzfindigkeiten, vor allem nicht um Spekulation, sondern wirklich ein Ergründen, ein reales Ergründen unseres geistig-emotionalen, auch physischen Erlebens. Ne? Wofür braucht es ein Selbst? Wofür braucht es irgendeine kleine Wesenheit, eine Entität, die da dieses ganze Zusammenspiel oder die einzelnen Teile besitzen muss? Braucht es das? Ist es notwendig? Kann man ohne das leben, ohne das existieren? Oder wird man psychotisch? Ne? Kommt man dann durcheinander, wenn man das tut? Und immer wieder, also diese fünf Aspekte, die ich gerade genannt habe, werden ja auch genannt die fünf Gruppen des Anhaftens. Haben wir auch? Nee, das Wort selbst haben wir nicht rezitiert, aber wir haben eben die nacheinander aufgezählt in unserer Morgenrezitation. Und das ist genau eben das, was wir tun. Wir investieren sehr viel egoische Energie in diese einzelnen Bereiche, also mit modernerem Begriff ausgedrückt, wir identifizieren uns mit unserem Körper, mit unseren Gefühlen und Wahrnehmungen, unseren Erinnerungen, eben den mentalen Vorgängen und den Eindrücken, die wir durch die Sinne reinnehmen und wie wir die verarbeiten. Es wird alles höchst persönlich genommen. Und was höchst persönlich genommen wird, wiegt am Ende schwer. Wir tragen das normalerweise sehr schwer mit uns herum. Es wird zu einer Last im Laufe des Lebens. Je mehr Dinge wir persönlich nehmen in unserem eigenen Erleben, desto schwerer wird die Last. Und wir werden irgendwann das Gefühl haben, Mensch, ich möchte diese schwere Last gerne mal abstellen. Aber ich weiß gar nicht wie. Ich habe mich so daran gewöhnt, an diese Identifikation mit den verschiedenen Prozessen und Vorgängen in meinem inneren Erleben. Und vieles von dem bedrückt mich auch, aber ich weiß nicht, wie ich es abstellen soll, wie ich es hinstellen soll. Und dann die Aufforderung ist immer, eben diese Dinge loszulassen. Das hört sich sehr salopp an, ne? Ist auch ein sehr verbreitetes Catchword heutzutage und vielleicht auch ein bisschen überbenutzt. Letztendlich läuft es daraus hinaus, ne? Manchmal wird das Bild benutzt, dass wir wie jemand sein, irgendwie in einen Zug einsteigt oder in einen Bus einsteigt mit vollen Taschen und Rucksack auf dem Rücken und sein Gepäck nicht hinstellt. Ne, könnte so eine angenehme, schöne Reise sein, durch diese schöne Schweizer Landschaft zu fahren, ohne dass er ständig die Taschen hält und den Rucksack hat und vielleicht vorne auch noch einen hat, vor dem Bauch machen manche Leute auch noch, und vorne auch noch einen. Und stehen die ganze Zeit im Zug oder im Bus. Hey, stell's doch ab, man kann das abstellen. Dann kannst du die Reise genießen. Und so ähnlich könnte man es auch irgendwie uns raten, wenn wir wieder mal gefangen sind in verschiedenen Strategien der Identifikation mit unseren Erleben, mit unseren Gefühlen, mit unseren Wahrnehmungen und den körperlichen Eindrücken und so weiter. Man muss jetzt nicht unbedingt alle diese fünf Gruppen des Anhaftens auf einmal betrachten oder auf einmal sich vornehmen. Eigentlich reicht das, was wir unmittelbar vor uns haben, was unmittelbar uns jetzt am meisten berührt oder beschäftigt. Ne? Manchmal, wenn wir krank werden zum Beispiel, dann ist es offensichtlich, wird herausgefordert die Identifikation mit dem Körper. Das ist dann offensichtlich das Thema, uns darüber nicht nur Gedanken zu machen, sondern wirklich zu kontemplieren, wie tief die Wurzeln dieser Anhaftung und dieser Identifikation eigentlich gehen. Wenn wir sehr darunter leiden, manche Leute leiden sehr unter ihrem eigenen Denken, die mentalen Vorgänge. Natürlich kann man die auch zunächst einmal untersuchen, was davon ist heilsam, was ist unheilsam, ne? Was ist ungeschicktes, was ist sehr ungeschicktes Denken über sich selbst, was ist unnötige Selbstbeurteilung oder Verurteilung zum Beispiel. Ne? Aber auch diese Dinge finden natürlich statt vor dem Hintergrund einer Identifikation mit dem mentalen Vorgehen. Ich bin das, also muss ich dem eine gewisse Note geben, ne? Note 5 oder 6 in Deutschland, jetzt in Schweiz würde man sagen 1 oder 2. Also schlechte Noten. Und das geschieht auf der Basis eben dieser Identifikation. Ne? Wir sind mit unseren mentalen Vorgängen identifiziert. Und auch das, diese Identifikation mit unserem denkenden Geist, vor allen Dingen dann eben, wenn er uns zur Pein wird, und das wird es eben gerade dann, wenn wir negativ, auf negative Art und Weise über uns nachdenken, dann könnte das ja ein Indiz sein, ein Hinweis sein. Schau doch mal an, auf welche Art und Weise bist du da, hängst du da fest. Ne? Identifikation ist auch Festhängen, Anhaften, Festhängen, Clinging auf Englisch, ne? Krallen, Ergreifen. Wir ergreifen regelrecht diese einzelnen Prozesse und dann bezeichnen sie als, das bin ich. Ne? Wenn wir das so klar aussprechen würden, wie ich das jetzt mache, dann kommt es einem schon ein bisschen spanisch vor und absurd vor, ne? Das tun wir natürlich nicht, weil es so sehr verselbstständigt ist. Ne? Wir leben so sehr in diesem Ich-Machen und Mein-Machen und so weiter. Wir haben uns da so eingewöhnt im Laufe unseres Lebens, dass es gar nicht mal möglich ist, das so ein bisschen auseinander zu dividieren und zu sehen, was wir da eigentlich tun. Ne? Wie sehr wir da eigentlich mit eben diesen fünf Kandas, diesen fünf Gruppen des Ergreifens identifiziert sind. Es gibt dann noch andere in buddhistischen Geistesschulung andere Möglichkeiten, über dieses Anhaften, diese verschiedenen Formen des Anhaftens nachzudenken. Es gibt zum Beispiel da eine Aufzählung von 4 verschiedenen Arten des Anhaftens. Dieses Anhaften an die Sinnlichkeit zum Beispiel ist eine der Dinge, die erwähnt sind. Das Anhaften an Ansichten und Meinungen, das Anhaften an rituellen Handlungen, das käme natürlich dann gerade für den spirituellen Bereich auf den Plan. Und dann eben das Anhaften an den Glauben eines Selbst als Viertes. Das sind so, wie es eben bei uns so üblich ist, in unserer Tradition werden diese Dinge oft so schön übersichtlich zusammengeführt. Und man durchaus, es kann hilfreich sein, nicht, sich klarzumachen, ist das ein oder andere ein Thema für mich, habe ich da was mit zu tun? Bin ich zum Beispiel in meiner spirituellen Praxis auf rituelle Art und Weise unterwegs? Und es muss nicht unbedingt nur sein, dass man irgendwelche Gebete an den Buddha richtet und ihn darum bittet, dass er möglichst einem alle möglichen guten Dinge zukommen lässt, was manche Buddhisten tun. Oder es rein darauf beschränkt, eben rituelle Handlungen zu machen, Räucherstäbchen anzuzünden und Kerzen und so weiter und uns dabei zu belassen. Sondern rituelle Handlungen können auch sogar in der Meditation passieren. Eine gewisse Mechanik, die manchmal vor allen Dingen für die länger Praktizierenden, das eigene Meditations, der Gebrauch der Meditationspraxis zu einer rituellen Handlung wird. Ohne dass man es natürlich so bezeichnen würde. Aber ein Indiz dafür ist, wenn wir bemerken, dass irgendetwas mechanisch ist und nicht ganz mehr lebendig, nicht mehr so diesen der Lebendigkeitscharakter hatte, den es vielleicht vorab hatte, dann die Frage zu stellen, wie bin ich da reingeraten, ne? In gewisse mechanische Anwendung meiner Meditationspraktiken. Und wenn man das gesehen hat, hat man natürlich gleich auch dann die erste und beste Handhabe, dann etwas dazu tun, zu sagen, okay, vielleicht mache ich das mal jetzt ganz anders. Ne? Gehe ich auf eine ganz andere Art und Weise daran. Und das kann zu tun haben, zum Beispiel mit der Zeitspanne der Meditation, der in einer bestimmten Methodik oder Praktik, die man aufwendet, ein Meditationsobjekt, auf das man jahrelang eingehämmert hat, in der Hoffnung, dass irgendwann sich dass die Erleuchtung entsteht, Bingo, du bist da, du bist angekommen. Aber wir haben nicht auf Weisheit vertraut, sondern wir haben sehr viel Vertrauen gehabt, vielleicht in eine Lehrdarlegung über die Atemachtsamkeit oder sonst irgendwelche Praktiken, und aber auch eine sehr einseitige mechanische Art benutzt. Und das könnte man auch als rituelle Handlung bezeichnen. Oder Ansichten und Meinungen, das ist ein wunderbarer Bereich zum Anhaften, wie man in so vielen Situationen menschlichen Lebens sehen kann, ne? Vor allen Dingen in politischen und spirituell-religiösen Bereichen gibt es das in manifestester Form. Ja, wenn man manchmal so, das passiert mir nicht sehr oft, aber immer wieder begegnet einem mal so eine Debatte, politische Debatte, das ist kurios, was da die Menschen miteinander machen, die teilweise gar nicht in der Lage sind, miteinander zu sprechen. Sie sind so eingenommen von ihren Meinungen und Ansichten, dass es immer ständig aneinander vorbeigeht, sich gar nicht begegnen im Austausch, wo es eigentlich darum gehen sollte und irgendwie so ein bisschen mehr die Wahrheit herauszufinden, über, sagen wir mal, einen komplexen, vielleicht politischen Sachverhalt. Aber man merkt, es geht nicht um die Wahrheit. Es geht um meine Meinung, was ich denke, meine Auffassung und die meiner Partei vielleicht, ne? Wenn wir es jetzt im politischen Rahmen sehen. Aber genau dasselbe in Grün kann man auch im religiösen oder im spirituellen Bereich, in buddhistischen Quartieren gibt es das auch, dass manchmal die Leute sehr hitzige Wortgefechte haben und sich mit, im Englischen heißt es, hitting each other with verbal daggers. Sie sich mit verbalen kleinen Pfeilen und Spitzen bewerfen. Ne, wenn Leute nicht übereinstimmen, eine bestimmte Doktrin, die es eigentlich nicht verdient, dass man sie engstirnig als meine Doktrin dann vielleicht auch noch hält, sondern die eigentlich dafür dienen soll und auch hinweisen soll, dass man das untersucht. Ne? Dass man zum Beispiel die Doktrin über Atta und Anatta, dass man die untersucht und nicht einfach denkt, ich bin für die eine oder die andere Seite. Also da kann auch manchmal sehr schnell es zu erhitzten Debatten kommen oder in subtileren Bereichen. Und deswegen hat der Buddha sogar seine Schüler und Schülerinnen gebeten, sogar an der rechten Sichtweise, an der rechten Ansicht, Samadhi, sogar daran nicht zu haften. Das ist also praktisch die Königsdisziplin. Die rechte Ansicht, was kann besser sein, ne, als die rechte Ansicht zu haben, die rechte Sichtweise zu haben, wie ich am Anfang des Retreats gesprochen habe. Aber auch da, selbst an den Ansichten, die auf etwas eben sogar darauf hinweisen, nicht an Ansichten zu haften, selbst an der, von der sollte man sich lösen und nicht an die festkleben. Dem Buddha ging es also darum, jegliche Form von Anhaften zu unterbinden im Leben seiner Schüler und Schülerinnen, dafür zu sorgen, dass sie also das ergründen und auf eigene Faust herausfinden, zunächst einmal, wo sie feststecken. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir feststecken oder dass wir eben irgendeine Form von Leidensdruck empfinden, vom feinsten und subtilsten bis zum größten Schmerz, dann können wir davon ausgehen, dass wir irgendwo anhaften. Dann ist also dieses Upadana, also wenn man jetzt noch ein Fremdwort auch noch haben will, ein buddhistisches Wort, kann man das auch noch nehmen. Upadana ist in Aktion getreten, wir krallen an, wir hängen fest. Und immer wenn Upadana funktioniert, also wenn dieses Anhaften auf den Plan tritt, dann tritt der nächste Schritt unmittelbar danach auf. Wir werden also wir werden regelrecht hineingeboren in diesen Bewusstseinszustand, also in diesen leidvollen Zustand, dann wird es schmerzhaft. Ja, im ersten Moment des Anhaften tut es noch nicht weh, aber dann kommt es gleich. Ne? Das geht blitzschnell vom Bewusstseinsmoment zu Bewusstseinsmoment. Die Anhaftung geschieht auf der Basis unserer Verblendung eben sehr schnell und schon werden wir hineingeboren in einen Bewusstseinszustand, der uns schmerzt, ne? Der uns Ungemach zufügt. Und deswegen diesen Prozess zu untersuchen, das Anhaften an diesen fünf Bereichen würde ich vor allen Dingen am meisten empfehlen. Oder einen von diesen fünf Bereichen, wenn der euch jetzt sehr präsent erscheint hier auf diesem Retreat. Es könnte zum Beispiel der Körper sein allein, das würde schon reichen. Macht die Sache nicht zu komplex und zu umfangreich. Ne? Und, weil das sehr schnell dann in ein intellektuelles Ergründen führen kann, sondern macht es sehr, sehr grundlegend und sehr direkt auf eure Erfahrung bezogen, so wie sie hier von Moment zu Moment erscheint. Also das wäre meine Ermutigung für heute Abend und das sollte es auch für heute Abend mal sein. Ivan.